SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Bundesrat Schneider-Ammann spricht 26 Milliarden Franken für die Schweizer Forschung und Bildung.
In die graue Masse investieren wir viel Geld.
Für die Forscher aber ist das zu wenig, vor allem was die Nachwuchsförderung angeht. Mehr Wettbewerbsfähigkeit für die Schweizer Flughäfen oder mehr Lärmschutz für die Anwohner?
Unsere Landesflughäfen Zürich und Genf stoßen regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen, vor allem zu Spitzenzeiten.
Bundesrätin Leuthatz gibt die Flugrichtung vor. Ist nun Schluss mit der deutschen Willkommenskultur? Das deutsche Parlament verschärft das Asylrecht. Und mit flinken Fingerchen übers Smartphone wischen. Das können heute schon Babys. Vor 10 Jahren aber gab es die Smartphones noch gar nicht. Auf den rasend schnellen technologischen Fortschritt seit 2006 schaut unser scheidender Digitalredaktor zurück im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der Bundesrat setzt auf Bildung, investiert dafür aber auch großzügig. Für die Forschung gibt es in den kommenden 4 Jahren gut 2 Milliarden mehr als in den nächsten 4 Jahren. Als in den letzten 4 Jahren. Aber das ist doch weniger, als sich das ETHs, Universitäten und andere Institutionen im Bildungsbereich gewünscht hatten. Gaudenz Wacker.
Die Architekturstudentin an der ETH, der Soziologiedoktorand an einer Universität oder die Operationstechnikerin, die eine eidgenössische Prüfung ablegen will. Sie alle sollen in den kommenden 4 Jahren vom Bundesgeld profitieren, von gut investiertem Geld in die Köpfe des Landes, die grauen Zellen, sagt Bildungsminister Johann Schneider-Ammann.
Wir haben keine Rohstoffe, außer der grauen Masse. Und in die graue Masse investieren wir. Wir investieren viel Geld.
Fast 26 Milliarden Franken sind es 2017 bis 2020. Schwerpunkte setzen will der Bund etwa bei der höheren Berufsbildung, beim akademischen Nachwuchs, bei Medizinstudenten. Der Bund gibt auch in den kommenden Jahren mehr Geld für Bildung aus, jährlich 2% mehr, während andere Bereiche stärker auf die Bremse stehen sollen. Der Bildungsposten wächst wegen der Sparbemühungen des Bundes aber weniger stark als in den 4 Jahren zuvor. Gedrosselt wird das Wachstum etwa bei ETHs und Unis. Sie müssen sich mit deutlich weniger zufrieden geben, als sie wollten. Entsprechend ernüchtert zeigt sich der Präsident der Rektorenkonferenz, Michael Hengartner. Die definierten Schwerpunkte seien ja gut, nur stünden die hehren Ziele im Widerspruch zum vorgesehenen Geld.
Wenn man anschaut, wie viel am Anfang geplant war und was jetzt noch drin bleibt, sieht man, dass doch sehr wenig drin ist. Jetzt müssen also die Hochschulen müssen sich stark überlegen, wie können wir diese Ziele erreichen. Es wird wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass man irgendwo Posterioritäten setzt und schmerzhafte Abstriche anderswo machen.
Schon entschieden sind solche Abstriche bei der Infrastruktur, etwa bei Bauten. Denkbar sei auch, dass Studierende künftig mehr für ihr Studium zahlen müssen. Bildungsminister Schneider-Ammann betont, er habe die Finanzierung mit den Betroffenen vorab diskutiert. Wesentlich sei für ETHs, Unis und andere nun,
dass wir die Mittel maximal gut einsetzen, das heißt effizient einsetzen und damit die entsprechend überdurchschnittliche Wirkung bekommen. Und das ist dann wieder Angelegenheit der Hochschulen zum Beispiel.
Über die 26 Milliarden Franken wird das Parlament beraten. Explizit nicht Teil dieses Geschäfts ist die Teilnahme der Schweiz am EU-Forschungsprogramm Horizon. Ob die Schweiz auch nächstes Jahr noch dabei sein kann, hängt davon ab, wie die Schweiz die Masseneinwanderungsinitiative umsetzt und ob sie die Personenfreizügigkeit auf Kroatien ausdehnt.
Gaudenz Wacker. Über die Signalwirkung dieses bundesrätlichen Entscheids im In- und Ausland und die konkreten Auswirkungen, zum Beispiel auf Studiengebühren, sprechen wir gleich nach den weiteren Meldungen des Mittags und die bringt uns Damian Rast.
Der Bundesrat will mehr Einfluss nehmen auf die Landesflughäfen Zürich, Basel und Genf. Dazu strebt er verbindliche Leistungs- und Kapazitätsziele an, wie er im luftfahrtpolitischen Bericht festhält. Seit fast 40 Jahren würde der Flugverkehr auf unveränderten Pisten abgewickelt, sagte Verkehrsministerin Doris Leuthard. Der Bund wolle darum gemeinsam mit den Kantonen die Rahmenbedingungen an den Landesflughäfen optimieren. Er werde aber mehr Einfluss nehmen. Im internationalen Wettbewerb seien die Engpässe ein Nachteil, für den Wirtschaftsstandort Schweiz, aber auch für die Fluggesellschaft Swiss, sagte Leuthard. In Deutschland hat der Bundestag das Asylrecht verschärft. Die Verfahren sollen beschleunigt und nicht anerkannte Flüchtlinge schneller ausgeschafft werden. Und Flüchtlinge mit niedrigem Schutzstatus dürfen während zweier Jahre keine Familienangehörige nachziehen. Schließlich beschloss der Deutsche Bundestag ein Gesetz, das die schnellere Ausweisung von Ausländern ermöglicht, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, auch zu einer bedingten. In der Ägäis dürfen Schiffe der NATO nun auch Schlepperbanden auf ihren Routen beobachten. Die NATO-Staaten haben sich in der Nacht auf Richtlinien für den umstrittenen Einsatz geeinigt. Geplant ist, dass NATO-Schiffe ablegende Flüchtlingsboote sofort der türkischen Küstenwache melden, sodass diese die Boote stoppen und die Flüchtlinge zurück in die Türkei bringen kann. Die NATO selber darf keine Boote stoppen. Im vergangenen Jahr hat es in der Schweiz mehr Todesfälle und weniger Geburten gegeben als 2014. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Die Anzahl Todesfälle stieg um 3.300 auf 67.300. Wegen der Grippewelle Anfang Jahr sowie der Hitzewelle im Sommer seien vor allem mehr ältere Menschen gestorben, heißt es in der Mitteilung. Die Zahl der Geburten belief sich im letzten Jahr auf 84.800. Das sind 400 weniger als im Vorjahr. Erneut kamen mehr Buben als Mädchen auf die Welt. Eine Mehrheit des Verkaufspersonals ist gegen verlängerte Ladenöffnungszeiten. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage der Gewerkschaft Unia. 96% der rund 2500 befragten Angestellten lehnten das neue Ladenöffnungsgesetz ab, das der Nationalrat am Montag diskutiert. Dieses sieht vor, dass Geschäfte unter der Woche bis 20 Uhr und an Samstagen bis 19 Uhr geöffnet sein dürfen. Das würde in 14 von 26 Kantonen zu längeren Öffnungszeiten führen. Falls der Nationalrat die Interessen von Verkäuferinnen und Verkäufern nicht berücksichtige, werde die Unia das Referendum ergreifen. Im Kanton Bern will die Denkmalpflege die Zahl der denkmalgeschützten Gebäude reduzieren. Lange Zeit seien zu viele Gebäude ins Inventar aufgenommen worden, erklärte Regierungsrat Bernhard Pulver. Statt wie heute 39.000 geschützte Gebäude sollen es ab 2020 nur noch 28.000 sein. Mit dieser Reduktion erfüllt die bernische Denkmalpflege einen Auftrag des Kantonsparlaments. Im solothurnischen Dornach hat das Amtsgericht einen geistig leicht behinderten Mann zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Totschlags. Der heute 27-Jährige hatte 2014 seinen Vater im Streit mit 3 Messerstichen getötet. Der Strafvollzug werde vorerst aufgeschoben zugunsten einer stationären therapeutischen Maßnahme, die bereits laufe, teilte das Gericht mit. Das Urteil kann noch weitergezogen werden. Das Wetter. Im Norden schneit es heute zeitweise. Unterhalb von 400 bis 800 Metern regnet es. Morgen gibt es sonnige Abschnitte. In den Alpen wird es ziemlich sonnig. Mit Bise werden um 4 Grad erreicht. Im Süden ist es morgen zuerst teilweise sonnig bei 8 Grad. Am Nachmittag beginnt es zu regnen und zu schneien.
Die Hochschulen und andere Forschungsinstitutionen reagieren besorgt auf den Entscheid des Bundesrates. Sie bekommen zwar immer noch mehr Geld als in den Vorjahren, aber weniger, als sie sich erhofft hatten. Frage an Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Wovor fürchten sich eigentlich die Wissenschaftler konkret?
Nun, sie fürchten sich, dass man nun vieles streichen muss, was eigentlich wichtig wäre, um im globalen Wettbewerb bei der Bildung und Forschung mithalten zu können. Im Moment ist die Schweizer Forschung zwar ganz vorn mit dabei, aber die Angst, die steht nun im Raum, dass dieser Spitzenplatz vielleicht eines Tages verloren geht.
Ja, es ist jetzt aber nicht so, dass die Forschung weniger Geld bekommt. Es ist sogar jedes Jahr mehr. Warum braucht denn die Forschung immer mehr Geld?
Ja, da gibt es viele Gründe. Zum einen gibt es einfach immer mehr Studierende und die Betreuung von diesen Studierenden an den Hochschulen, die braucht Geld, damit die Qualität der Lehre nicht leidet. Und auch die Forschung selbst, die wird in vielen Bereichen immer teurer. Ein Grund dafür ist, dass es immer mehr teure, große Geräte braucht. In den nächsten Jahren müssen zum Beispiel einige Detektoren am Teilchenbeschleuniger CERN in Genf aufgerüstet werden. Aber auch die extrem datenintensive personalisierte Medizin, das ist ein Hoffnungsträger etwa bei Krebs, die ist auch teuer und da braucht es eben auch große Rechner und anderes, damit die Schweiz mithalten kann.
Also weniger Geld für die Bildung, das wird ja sicher irgendwo spürbar werden. Wo am meisten?
Konkret lässt sich das jetzt noch nicht sagen. Jetzt müssen alle über die Bücher und schauen, wo man was streichen könnte. Auf dem Tisch ist die Diskussion um die Studiengebühren. Die ETH hat das schon diskutiert und ich denke, das könnte wirklich auf die Studierenden zukommen, dass sie mehr zahlen müssen fürs Studium.
Odette Frey, Sie als Wissenschaftsredaktorin, wo ist es in Ihren Augen für die Schweizer Forschung problematisch, wenn es jetzt wirklich Abstriche gibt?
Ja, ganz klar bei der Nachwuchsförderung. Eigentlich sind sich ja da alle einig, dass es in der Schweiz hier einen akuten Reformbedarf gibt. Das betrifft sowohl die höhere Berufsbildung als auch den akademischen Nachwuchs an den Universitäten. Doch man hat schon im Vorfeld gehört, dass bei den geplanten Sparvorhaben des Bundes, dass da nicht alles umgesetzt werden könnte, was man eigentlich möchte, um diesen Nachwuchs eben zu fördern. Und das ist schon besorgniserregend, wie ich finde. Die Schweiz, die hat beim akademischen Nachwuchs ein Problem, die Karriere an den Hochschulen, die ist zurzeit wenig attraktiv, sie ist sehr unsicher und es bräuchte zum Beispiel mehr sogenannte Assistenzprofessuren mit der Aussicht auf eine feste Anstellung. Wenn es ausgerechnet hier gespart würde, wäre das schlecht für die Schweiz. Zwar geht es nicht nur ums Geld, es braucht auch ein Umdenken in diesem Bereich und das wäre vielleicht gratis zu haben, aber am Schluss braucht es eben für Reformen auch Geld.
Wenn wir jetzt das ganze Paket anschauen, was für ein Signal sendet der Bundesrat insgesamt mit diesem Entscheid?
Nun zwar sagt der Bundesrat, dass Bildung und Forschung für ihn nach wie vor zentral ist. Aber es ist klar, wenn es weniger Geld gibt, dann kann das als negatives Signal wahrgenommen werden, auch im Ausland. Und da ist man im Moment in der Schweizer Forschungslandschaft besonders besorgt. Denn durch die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ist die Schweiz bei dem sehr wichtigen europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020 nur noch halb mit dabei. Und das hat bereits negative Auswirkungen, nicht nur weil weniger europäisches Forschungsgeld in die Schweiz fließt, sondern auch, weil der Einfluss und das Renommee der Schweizer Forschung abnimmt. Und wie das ausgeht, das entscheidet sich nun in diesem laufenden Jahr. Für die Schweizer Forschung ist es sehr wichtig, dass sie ab 2017 bei Horizon 2020 wieder vollumfänglich mitmachen kann. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger als mehr Geld.
Danke für die Einschätzungen, Odette Frey von der Wissenschaftsredaktion. Und auf diese Themen dürfen Sie im Rendezvous noch unter anderem gespannt sein. Sie ist gerade erst 15 und sie hat schon geheiratet, obwohl es schwierig sei, für Kind und Haus Verantwortung zu tragen. Immer mehr minderjährige Syrerinnen heiraten auf der Flucht, auf Druck der Eltern. Im US-Vorwahlkampf könnte Hillary Clinton deutlich oben aufschwingen, dank der Afroamerikaner.
Hillary is shining pretty good for me. She would probably would make a good president because of her husband.
Hillary wäre eine gute Präsidentin, auch wegen ihres Mannes Bill Clinton. Die Reportage aus South Carolina. Zuerst aber ins Bundeshaus, wo es um Kompetenzen des Flughafens Zürich-Kloten geht. Auf den Schweizer Flughäfen, vor allem Zürich und Genf, wird es langsam eng. Deshalb will der Bundesrat künftig verbindliche Leistungs- und Kapazitätsziele für die Flughäfen formulieren können, wie er in seinem neuen luftfahrtpolitischen Bericht ankündigt. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat Verkehrsministerin Doris Leuthardt gefragt, ob die Schweiz im Vergleich zum Ausland, wo Flughäfen teilweise massiv ausgebaut werden, langsam ins Hintertreffen zu geraten droht.
Ja, ich glaube, die Schweiz ist halt mit den gebauten Landesflughäfen, aber auch Regionalflughäfen in einem gewissen Korsett. Daran lässt sich nicht sehr viel ändern, meines Erachtens, weil neue Pisten, das wäre wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Widerstand verbunden. Aber nichtsdestotrotz, wir können das vorhandene Inventar optimieren. Es braucht ein leichtes Wachstum, sonst würde eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrt regelmäßig leiden. Und hier gibt es natürlich eben mit Schnellabrollpisten gibt es Möglichkeiten. Es gibt gewisse Möglichkeiten, dass wir im Bereich der Businessflüge, der kleineren Flugzeuge, das ein bisschen verlagern zu den Regionalflugplätzen. Die sind zum Teil auch froh, weil die haben dort eine gewisse Möglichkeit. Das ist dann auch für die Kantone eigentlich eine gute Chance. Und insofern geht es um leichtes Wachstum, optimieren, aber kaum einen grossen Ausbau.
Was man im Bericht liest, ist, dass Basel offenbar noch Reserven hat. Also Basel wird in Zukunft mehr Luftverkehr abwickeln.
Das ist vielleicht so ein bisschen missverständlich. Basel verfügt über Reserven im Vergleich zu den anderen Landesflughäfen, haben sie gewisse Möglichkeiten. Aber es ist natürlich so, dass eine Fluggesellschaft nicht einfach nur nach Basel geht, weil sie dort gewisse Chancen hat, sondern man wird vergleichen, sind die wettbewerbsfähig, was für Slots bekommt man. Also Tageszeiten spielen für viele Luftgesellschaften eine große Rolle und natürlich dann auch die Kosten, die Gebühren. Und insofern steht man da in ganz Europa in einem Wettbewerb und deshalb ist es auch gut möglich, dass Luftgesellschaften sich für München, Frankfurt oder andere Destinationen entscheiden. Aber rein von der Struktur her gibt es dort am ehesten noch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten.
Man sperrt sich natürlich jeder Standortkanton vor allem aus Lärmschutzgründen gegen Ausbauten, aber Sie sind gewillt, dadurch jetzt einzugreifen, dass der Bund Kapazitätsziele formuliert und die auch durchsetzt.
Also die Lärmbefürchtungen der Bevölkerung, die muss man selbstverständlich immer berücksichtigen. Man kann das nicht negieren und der Bund kann niemals gegen die Bevölkerung etwas durchsetzen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, man muss hier auch gesellschaftspolitisch schon darüber nachdenken und diskutieren, wollen wir den Luftverkehrsstandort Schweiz schwächen und uns nur auf Lärmschutz fokussieren oder sagen wir nein, wenn das irgendwo in einem verträglichen Maß geschieht mit den bestehenden Betriebszeiten, dann ist das auch im Sinne der Wirtschaft. Und ich glaube, dieses Dreieck Kapazität, Sicherheit, Lärm, das muss deshalb wirklich im Fokus der Diskussionen stehen. Vor allem hilft uns ja da auch die Technologie, dass neue Flugzeuge, die sind beträchtlich leiser als heutige Technologie. Also können wir hier auch ein Stück weit die Ängste der Bevölkerung abbilden. Und es ist halt eine Tatsache, die Schweizer Bevölkerung fliegt jedes Jahr beträchtlich mehr. Also wenn man halt diese Mobilität will, dann muss man auch negative Effekte in Kauf nehmen. Und deshalb glauben wir, beschränktes Wachstum, das bringt ein bisschen mehr Lärm, aber wenn die Technologie uns das auffängt, dann glaube ich, können wir das vertreten, auch im Rahmen der Umweltschutzgesetzgebung.
Sagt Bundesrätin Doris Leuthatz im Rendezvous. Die Ehe mit 14 als letzter Ausweg. Immer mehr junge Flüchtlingsfrauen aus Syrien werden im Libanon und in Jordanien verheiratet, als Minderjährige. Das stellen Hilfsorganisationen mit Sorge fest. Jumana ist so ein Mädchen, kaum erwachsen, schon mit Kind. Unser Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann hat sie im Libanon getroffen.
Jumana hält ihren Jungen im Arm, 3 Monate alt. Sie ist 15, geheiratet hat sie mit 14. Den 20-jährigen Walid. Beide kommen aus dem gleichen Dorf in Syrien, südlich von Aleppo. Das junge Flüchtlingsehepaar mit dem Säugling wohnt in einer Garage, notdürftig eingerichtet und zweigeteilt. In der anderen Hälfte des Raums lebt Walids Bruder mit seiner Frau und 3 Kindern. Die Verhältnisse sind beengt in der kleinen Flüchtlingsgemeinschaft bei Tyros in Südlibanon. Warum aber heirateten sie so früh? Das liege in der Tradition, sagen beide, knapp. Tatsächlich, das offizielle Heiratsalter liegt in Syrien zwar bei 17 für Frauen, bei 18 für Männer, doch Ausnahmen werden geduldet. Und vor allem in den konservativen, mehrheitlich sunnitischen Landgebieten kommen sie vor. Also dort, wo die Rebellion gegen Staatschef Assad ihren Nährboden hatte, wo die Kämpfe und das Bombardement besonders heftig waren und wo besonders viele Menschen flohen. Mit den Flüchtlingen aus Syrien stieg in den Nachbarländern auch die Zahl der frühen Eheschließungen. Eine Untersuchung der UNO aus dem letzten Jahr legt nahe, dass in Jordanien im Verhältnis doppelt so viele Syrerinnen als Minderjährige heiraten wie vor dem Krieg. Viele mit 16 oder 17, manche aber wie Jumana sogar schon mit 14. Für Libanon stellen die Hilfswerke einen ähnlichen Trend fest. Die Flüchtlinge brachten ihre archaische Tradition mit. Der Anstieg aber erklärt sich doch nur zum Teil mit der Statistik, sagt Aliou Abou El-Hija von Terdesom, einer der Hilfsorganisationen, die hier im Süden des Libanons aktiv sind. Die extrem schwierigen Lebensbedingungen der Flüchtlinge in der Fremde befördern den Trend zusätzlich.
They feel that if they let their children marry, they are protecting her.
Manche Familien sehen die frühe Verheiratung ihrer Töchter als Teil einer Überlebensstrategie. Es gibt kaum Arbeit, keine weiterführenden Schulen, das nimmt den Jugendlichen alternative Perspektiven. Viele leben in miserablen Unterkünften, auf engstem Raum unter Fremden. Die fehlende Privatsphäre setzt besonders die Mädchen Gefahren aus. Ihre Verheiratung erscheint da vielen als Ausweg aus der Misere. Die Familien erhoffen sich davon Schutz vor Ausbeutung, vor Ehrverlust, vor wirtschaftlicher Not. Die Hilfsorganisationen versuchen, gegen die Frühehen anzureden, argumentieren mit Gesundheitsrisiken, Selbstbestimmung, Kinderrechten, der Gefahr auch, dass die Mädchen erst recht in einen Teufelskreis von Abhängigkeit und Armut geraten. Sheikh Hassan ist Imam einer großen Moschee in Tyros in Südlibanon. Auch er ist besorgt. Aber hat nicht der Prophet selber seine Lieblingsfrau schon im Kindesalter geheiratet? Der Scheich lässt das Argument nicht gelten. Er antwortet mit einem Bild. In Mekka hatten die Menschen zur Zeit des Propheten keine Klimaanlagen. Heute würden sie das gar nicht mehr aushalten. Die Zeiten ändern sich, sagt der sunnitische Würdenträger. Frauenrunde in einem Dorf bei Tyros. Die humanitären Organisationen versuchen auch über den Erfahrungsaustausch das Bewusstsein für das Problem zu schärfen. Sie habe selbst früh geheiratet, wünsche sich aber, dass ihre Tochter nicht den gleichen Fehler mache, sagt eine Teilnehmerin der Diskussionsrunde. Doch die Tradition ist stark und stabile Alternativen anbieten können die Hilfswerke kaum. Das freilich kann auch Walid nicht, der Ehemann von Jumana. Und er ist sich dessen sehr wohl bewusst. Der syrische Flüchtling findet bestenfalls Gelegenheitsjobs in den Orangenplantagen, hat selber kaum Geld. Dennoch, sie seien glücklich gewesen bei der Heirat, sagt Jumana. Die große Verantwortung als Frau und Mutter aber mache ihr doch zu schaffen, sagt die 15-Jährige auch noch.
Frau Merkel beim Selfie mit einem Flüchtling. Das war einmal. Heute hat der Bundestag strengere Asylgesetze verabschiedet und das Bild der Willkommenskultur zurechtgerückt. Nun gilt, Flüchtlinge sollen schneller erfahren, ob sie bleiben dürfen. Und wenn nicht, sollen sie schneller abgeschoben werden können. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Heute Morgen im Bundestag.
Unser erstes Ziel ist die massive und dauerhafte Reduzierung der Zuwanderung. Unser zweites Ziel ist es, die Kontrolle über die Zuwanderung zu verbessern. Und unser drittes Ziel ist es, dass wir grundsätzlich die Zustimmung für die Migration in Deutschland erhalten,
sagte Andrea Lindholz von der CSU.
Wir müssen nach den vergangenen Monaten das Tempo und das Volumen der Zuwanderung begrenzen, wenn wir die Hilfsbereitschaft und die Aufnahmefähigkeit in Deutschland erhalten wollen.
Seit November stehen Bundesregierung und Bundestag immer stärker auf der Bremse. Heute wurde beschlossen, dass Asylgesuche aus sogenannten sicheren Herkunftsländern binnen 3 Wochen abgeschlossen werden sollen. Seit November gelten Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro und Kosovo als sichere Herkunftsländer. Tunesien, Marokko und Algerien sollen folgen. Die meisten Flüchtlinge aus diesen Ländern haben kaum Chancen, in Deutschland zu bleiben. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz wird für 2 Jahre ausgesetzt. Das gilt auch für Familien von unbegleiteten Jugendlichen, die alleine nach Deutschland gekommen sind. Während des Asylverfahrens gilt neu eine Residenzpflicht, sprich die Flüchtlinge müssen in einem gewissen Bezirk bleiben. Abschiebeverzögerungen aus, Zitat, vermeintlich gesundheitlichen Gründen sollen abgebaut werden. Gleichzeitig mit dem Asylpaket 2 beschloss der Bundestag heute, dass straffällige Asylbewerber schneller und leichter ausgeschafft werden können, als Folge der Silvesternacht in Köln. Für EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien wurde bereits im November ein Wiedereinreiseverbot bei Rechtsmissbrauch und Betrug eingeführt. Ausweisungen sollen schneller vollzogen werden. Überhaupt rechnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass nur 55% der Flüchtlinge eine Chance auf ein Bleiberecht in Deutschland erhalten werden. Gleichzeitig gilt auch, wer eine Chance auf ein Bleiberecht hat, muss nicht mehr 12 oder 9 Monate warten, sondern kann schon nach 3 Monaten arbeiten.
Rendezvous 6:01. Am Anfang wurde er belächelt. Ein Außenseiter. Doch Bernie Sanders hat sich im Vorwahlkampf um die US-Präsidentschaft erstaunlich wacker geschlagen. Übermorgen könnte es für ihn aber schwieriger werden. Dann nämlich müssen die Demokraten im Bundesstaat South Carolina entscheiden zwischen Sanders und Hillary Clinton. Und bei den Afroamerikanern, die im Süden eine gewichtige Wählergruppe sind, schneidet eben Hillary Clinton in den Umfragen besonders gut ab. Aus Charleston in South Carolina, Bert Saltermann.
Kopfsteinpflaster, Häuser aus der britischen Kolonialzeit, Palmen, Kutschen mit Touristen und viele Kirchen. Charleston hat eine malerische Innenstadt und eine dunkle Vergangenheit.
This is an actual site where enslaved people were bought and sold in downtown Charleston.
In diesem Gebäude wurden bis zum Ende des Bürgerkriegs Sklaven verkauft und gekauft, erzählt Christine Mitchell, die Besucher durch das Old Slave Market Museum führt. Charleston war das Zentrum des Sklavenhandels. Dank ihm wurde die Stadt reich. Dieses dunkle Kapitel wirft bis heute seine Schatten.
I knew my first freeborn grandfather. And my father and me. That makes me three generations out of what we are talking about.
Sie sei erst die dritte Generation in ihrer Familie, die frei geboren wurde, sagt Mitchell. Noch immer ist die Gleichheit unter den Rassen nicht hergestellt. Offener Rassismus ist zwar verboten, aber viel geschieht im Verborgenen. In zahlreichen Lebensbereichen werden Afroamerikaner noch heute benachteiligt. Zum Beispiel verdienen sie weniger als Weiße, sind öfter arbeitslos und können sich keine gute Ausbildung leisten. Umso wichtiger ist für die schwarze Bevölkerung von Charleston und von ganz South Carolina, wer künftig im Weißen Haus ist. Die meisten Afroamerikaner sind Demokraten und in South Carolina haben sie viel Macht. Tage vor der Vorwahl beschäftigt sie nur eine Frage. Bernie Sanders oder Hillary Clinton.
Hillary is shining pretty good for me.
Hillary wäre eine großartige Präsidentin, ist Anthony überzeugt.
She would probably would make a good president because of her husband.
Vor allem wegen Bill Clinton, ihrem Mann. Hillary sei dank ihm in der Welt herumgekommen und habe gesehen, was es brauche, um erfolgreich das Land zu führen. Immer wieder Bill Clinton, der Mann aus dem Süden, aus Arkansas, den viele in der afroamerikanischen Gesellschaft als ersten schwarzen Präsidenten betrachten. Beverly flechtet Körbe im Stadtmarkt von Charleston. Für sie ist wichtig, dass Hillary mehr in die Ausbildung der Armen investieren will und ein Justizsystem verspricht, das Afroamerikaner nicht länger benachteiligt.
We need to see that whoever's going to be president is going to take over from what's going on. And it's been happening for a minute, but the Lord is showing us more and more of what needs to be done for all of his people.
Hillary würde weiterführen, was Obama begonnen hat. Bernie Sanders sei zwar auch ganz nett, fügt sie an.
He is pushing hard. And he needs to, but I don't think it's working with him. I think it's too much for him.
Aber sie befürchte, er überstehe die harten Strapazen des Wahlkampfs gesundheitlich nicht. Sanders trauen auch sonst erstaunlich viele Afroamerikaner nicht über den Weg, obwohl sie seine Ideen unterstützen. Gratis Uni, Einheitskrankenkasse und höhere Steuern für die Reichen. Doch Bernie ist erst kürzlich der Demokratischen Partei beigetreten, das macht ihn suspekt. Außer bei den jüngeren Afroamerikanern.
I just think that a lot of his like policies have they have a lot more relevance to.
Seine Ideen sind relevanter für unsere Altersgruppe als die von Hillary. Sein Uniplan zum Beispiel, und er will viele Dinge gratis machen.
Obviously everybody's gonna like, so that's pretty cool.
Das ist ziemlich lässig, sagt die Studentin Kendall. Der Generationenkonflikt sei bei den afroamerikanischen Wählern im Süden weniger ausgeprägt, relativiert H. Gibbs Knotts, Politologieprofessor am College of Charleston. Er prophezeit, dass Clinton im Süden deshalb auch die jungen schwarzen Wähler gewinnen kann. Ein Sieg Clintons am Samstag sei zudem richtungsweisend für weitere Vorwahlen, betont Professor Knotts.
When you look at those March 1st states that you mentioned, they look a lot more like South Carolina than they do like New Hampshire. And so it's going to be.
Clinton hat die afroamerikanischen Wähler auf ihrer Seite und sie sind sehr zahlreich, besonders hier im Süden.
Really big numbers, especially in places like the South.
Noch ist etwas Zeit bis zur Vorwahl. Beverly vom Stadtmarkt zitiert die Bibel.
Faith without work is dead. So if you got faith and no work, you're still sitting. You got to work with it.
Der Glaube wird an den Taten gemessen, sagt Beverly. Deshalb will sie am Samstagmorgen als erstes ihre Stimme für Hillary Clinton abgeben.
Bert Saltermann aus Charleston, South Carolina. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit einem Mann, der den technologischen Wandel in unserer Gesellschaft journalistisch begleitet und mit seinen Kindern hautnah erlebt hat in den letzten 10 Jahren. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Der Bundesrat will in den 4 Jahren von 2017 bis 2020 26 Milliarden Franken für Bildung, Forschung und Innovation ausgeben. Das sind über 2 Milliarden mehr als in den 4 Jahren davor. Mit dem Geld will die Landesregierung vor allem die höhere Berufsbildung, den akademischen Nachwuchs und das Medizinstudium fördern. Der Bundesrat will mehr Einfluss nehmen auf die Landesflughäfen Zürich, Basel und Genf. Zusammen mit den Kantonen wolle er die Rahmenbedingungen optimieren und verbindliche Leistungs- und Kapazitätsziele festlegen. In Deutschland hat der Bundestag das Asylrecht verschärft. Unter anderem können Ausländer, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, schneller ausgewiesen werden, auch wenn das Gericht nur eine bedingte Strafe ausgesprochen hat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.